Objektiv betrachtet steigt die Produktivität, subjektiv betrachtet gibt es noch total viele Vorbehalte gegenüber KI-Nutzung. Das heißt, ich glaube, so diese Idee, die Führungskraft mit den Beziehungen, das bleibt nur bei Menschen, das ist zu kurz gedacht, weil gleichzeitig muss man ja auch sagen, wir haben einfach sehr viele schlechte Führungskräfte.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls eines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Fabiola Gerpott. Fabiola ist Inhaberin des Lehrstuhls für Personalführung an der WHU Otto Bensheim School of Management und zählt laut Personalmagazin zu den Top 40 HR-Köpfen in Deutschland. Ihr Ziel ist es, Erkenntnisse aus der Führung und HR-Forschung in die Praxis zu tragen, klar, pointiert und mit Humor. Von Fabiola wollte ich wissen, wie sich Führung im Zeitalter von KI verändern wird und welche Führungsaufgaben künftig überhaupt noch bei uns Menschen liegen werden. Wir sprechen darüber, wie KI auch heute schon Zusammenarbeit verändert und beeinflusst, welche Risiken vor allen Dingen durch unreflektierte und unbedachte Nutzung von KI entstehen und warum kritisches Denken zu einer der wichtigsten Kompetenzen der Zukunft wird. Wenn du verstehen willst, wie du deine Führungsarbeit heute schon auf das KI-Zeitalter einstellen kannst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Professor Dr. Fabiola Gerpott. Hallo Fabiola, hello again, muss ich eigentlich sagen, im Leading Well Podcast. Richtig, richtig schön, dich mal hier wieder mit dabei zu haben. Wie geht's dir?
Ich freue mich über den Herbst und ich freue mich, hier zu sein.
Ja, richtig schön. Ich freue mich manchmal über den Herbst. Heute ist aber ein schöner Herbsttag. Wir haben hier heute in Hamburg tatsächlich ein relativ freundliches Wetter und ich werde nachher auch noch mal eine Runde aufs Fahrrad springen, habe ich mir gedacht, das ist ein guter Tag dafür.
Das ist ein sehr guter Tag. Start dann auch fast schon ins Wochenende, wo wir hier am Freitag aufnehmen.
Oh ja, und nochmal so ein richtig schönes, knackiges Thema kurz vorm Wochenende. Fabiola, wir sprechen heute über Führung, Zusammenarbeit im ganzen Kontext KI. KI ist ein Thema, glaube ich, aktuell in aller Munde, insbesondere in vielen Unternehmen. Natürlich, künstliche Intelligenz hat natürlich ein Riesenpotenzial, aber wir nehmen natürlich auch viele Fragen, viele Unsicherheiten schon wahr. Und wir wollen heute uns mal ein paar Themen annehmen und mal so schauen, was auch dein Blick, was sagt vielleicht auch die Wissenschaft zu manchen Themen und wie sieht vielleicht auch die Zukunft aus von Führung, gerade wenn wir es so im Kontext KI einmal betrachten. Und ich will mal mit einer steilen These einmal starten, denn was mir zumindest ab und zu mal so begegnet, ist die Aussage, naja, wenn wir uns heute schon künstliche Intelligenz anschauen, die Tools, die Fähigkeiten, die dahinter stecken, dann kann eigentlich KI auch heute schon so ein mittleres Management ziemlich gut ersetzen. Wie siehst du denn das?
Das ist eine sehr provokante These, das kann ich definitiv so unterschreiben. Aber wir sind tatsächlich mit meinem Kollegen Nils van Quakebecke auch schon vor 1-2 Jahren weitergegangen und haben gesagt, nicht nur das Mittelmanagement, sondern Führungskräfte generell werden zu einem großen Teil durch künstliche Intelligenz ersetzt. Und ich glaube, der große Fehler ist hier, dass man sich dann vorstellt, dass da irgendwie so ein Roboter reinrollt und das dann irgendwie die neue Führungskraft ist. Das wird eher so funktionieren wie das iPhone. Wir werden so unterschwellig geführt. Es gibt hier mal ein Dashboard, was vorschlägt, da mal etwas, was unseren Arbeitsprozess optimiert. Und so wird das so ein ganz schleichendes Rausnehmen von Führungsaufgaben sein, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht mal so doll merkt.
Sehr, sehr spannend. Also so ein bisschen, genau, so schrittweise, unterschwellig. Ich finde das Bild des iPhones, was sich ja mehr und mehr so auch in unseren Alltag reingeschlichen hat, oder zumindest das Smartphone ganz generell, finde ich ein sehr, sehr treffendes Bild. Und auch da merkt man ja, auch so ein Gerät wie so ein Smartphone kann immer mehr, hat immer mehr getan und hat vielleicht auch dementsprechend immer mehr Aufgaben in unserem Alltag bekommen oder irgendwie auch eingenommen. Wenn du es mal auf Führung überträgst, was sind denn Aufgaben, wo du vielleicht auch heute und schrittweise für die Zukunft auch schon siehst, das sind eigentlich Führungsaufgaben, die KI schon übernehmen kann, perspektivisch in recht naher Zukunft vermutlich auch übernehmen wird?
Also wenn wir über Führung reden, dann gibt es natürlich immer ganz viele neue Führungstrends. Aber man kann eigentlich sagen, wenn man sich das über die Zeit anguckt, dann gibt es gar nicht so viel Neues bei Führung. Denn die Art und Weise ändert sich, wie ich es ausführe. Aber grundsätzlich geht es bei Führung darum, dass ich Menschen helfe, ihre Aufgaben hinzubekommen. Ich muss irgendwie Beziehungen gestalten. Und idealerweise bringe ich auch noch so eine Energie, so was Transformationales, so ein Wille da rein, dass man auch motiviert, begeistert an irgendwie einem Zukunftsbild arbeitet. Das sind die drei großen Bereiche. Und der erste Bereich ist damit die aufgabenorientierte Führung. Und das bedeutet einfach, ich helfe Menschen, ihren Job gut zu machen. Und hier sieht man ganz praktisch, dass KI natürlich schon viel übernimmt. Und zwar sowohl offiziell als auch inoffiziell. Weil oft wird mir dann gesagt, ja, aber bei uns im Unternehmen, da würden wir ja gerne, aber wir dürfen noch gar keine KI benutzen. Das stimmt. Wir haben aber auch sehr gute Statistiken zu dem sogenannten Bring Your Own AI Phänomen, was nämlich ist, dass die Leute, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen, sehr wohl ChatGPT und andere Tools schon parallel benutzen, ohne dass es dem Unternehmen so wirklich bewusst ist. Das bedeutet hier dieser aufgabenorientierte Aspekt, da sehen wir da schon total viel, dass das passiert. Und es ist auch da schon interessant, sich anzusehen, was das denn eigentlich macht mit der Zusammenarbeit. Weil am Anfang hatten wir nur diese positiven Studien. Ah, wir werden alle dadurch irgendwie effektiver und man wird vielleicht sogar kreativer. Und jetzt gab es aber schon die ersten Skandale um das Thema Workslop, wo verschiedenste Fälle aufgekommen sind, wo Menschen KI benutzt haben, ohne es unbedingt zu deklarieren. Und dann andere, die da diese E-Mail bekommen oder die diese Arbeit bekommen, tatsächlich sehr genervt davon sind, dass sie total viel nacharbeiten müssen. Und das ist auf individueller Ebene problematisch, aber auch auf wirklich Unternehmensebene. In Australien zum Beispiel gab es den Fall von Deloitte, die einen Report dort erstellen sollten und ohne das jetzt so richtig das vorher abgesprochen zu haben, KI benutzt haben. Und es waren einfach eine Menge Fehler drin. Das ist ein Wissenschaftler von der Uni Sydney, glaube ich, aufgefallen irgendwann. Da mussten die auch $200,000 oder so Strafe zurückzahlen. Aber der Ruf ist natürlich dahin. Das bedeutet, bei diesem aufgabenorientierten Teil sehen wir heute schon, dass KI total viel übernimmt.
Ja, finde ich gerade diesen Begriff auch nochmal in der Kombination Workslop ist mir auch schon häufiger begegnet. Und ich glaube, diejenigen, die mittlerweile auch schon KI für sich selbst regelmäßig nutzen, ich glaube, man kann sich da sehr, sehr gut reindenken. Ne? Weil das Phänomen dahinter ist ja so, ich bekomme relativ schnell ein zumindest ziemlich gut wirkendes Ergebnis, weil ja meistens KI es auch schon schafft, das wohl zu formulieren, wohl zu strukturieren, aber meistens liegt ja der Teufel dann doch im Detail. Ne? Und das hat man ja jetzt auch bei deinen Beispielen rausgehört, dann schleichen sich da irgendwelche Fehler ein oder manche Aspekte sind doch gar nicht so richtig gut durchdacht. Und ich finde, gerade wenn es dann umfassendere Arbeiten sind, Reports, Analysen, Konzepte, nehmen wir uns dann trotzdem noch die Zeit, das alles so im Detail zu verstehen, bevor wir es einfach mal wegschicken. Das ist ja so schnell gemacht, ne? Auf Knopfdruck produziert und dann weggeschickt und mein Gegenüber darf sich dann damit rumschlagen und so ein bisschen die Zeit vergeuden.
Das ist auf jeden Fall so und das ist tatsächlich kein neues Phänomen, sondern wir haben ganz viel Forschung schon zum sogenannten Automatisierungsbias. Und das kann man vielleicht sich ganz gut vorstellen, wenn man so an Google Maps denkt. Bevor es Google Maps gab, hat man irgendwie einen Stadtplan rausgeholt und dann irgendwie den Weg gefunden. Das bedeutet natürlich aber auch, dass man ganz andere Gehirnareale dafür angesprochen hat und braucht. Jetzt, wo es Google Maps gibt, sieht man schon, das nimmt bei den Menschen ab, können sich nicht mehr so gut navigieren. Kann man sagen, ist ja auch nicht schlimm, braucht man ja auch nicht, hat ja ein Tool dafür. Nur das grundsätzliche Problem ist dieses der kognitiven Faulheit. Wenn wir ein Tool haben, was wir nutzen können, nutzen wir es mit höherer Wahrscheinlichkeit auch. Das geht so ein bisschen zurück auf Kahneman und Tversky mit ihrem System 1 und System 2. Und das eine ist halt sehr aufwendig und kostet viel kognitive Energie. Und das andere passiert mehr oder weniger automatisch. Und diese sogenannte metakognitive Bequemlichkeit, die einfach bedeutet, man weiß zwar eigentlich, ich muss das prüfen, aber einfach der Arbeitsalltag ist stressig, ich habe so viel zu tun und deswegen mache ich das nicht. Das ist etwas, was wir schon wirklich gut erforscht haben und was ich zum Beispiel denke, ist eine der zentralen Führungsaufgaben der Zukunft. Alle konzentrieren sich jetzt darauf irgendwie, ja, AI-Literacy und dass ich tolle Prompts schreiben kann. Das ist, glaube ich, aber, das ist wichtig, aber das ist nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt wird sein, wie, wenn die Leute alle ständig KI nutzen können, wie stelle ich dann noch richtig sicher, dass dieser kognitive Faulheitseffekt nicht zuschlägt und die Leute trotzdem noch in the loop bleiben, weil das meiste ist so, es heißt immer ja, human in the loop, und der Mensch ist auch im Loop, aber der hat halt diese Tendenz zur kognitiven Faulheit und das heißt, die echte Challenge ist, wie bekommen wir die Leute dazu, dass sie wirklich kritisch den KI-Output hinterfragen.
Finde ich sehr, sehr spannend. Also genau diesen Punkt der Bequemlichkeit kann ich extrem gut nachvollziehen. Und ich finde, wenn man es ja wirklich weiterdenkt, was so die Konsequenz für Unternehmen ist, es ja dann irgendwo auch so ein Content-Overload, der im Zweifel ja auch sehr, sehr schnell passieren kann, weil ja alles so schnell produziert wird. Also wir produzieren viel schneller, als wir konsumieren können, im Zweifel auch. Ne? Ich habe mal in der Strategieabteilung gearbeitet, da haben wir Monate an so einer Präsentation gesessen, ne, für den Vorstand. Und wenn du das jetzt heute irgendwie alles so in einem Tag auf Knopfdruck hinbekommst, irgendjemand muss es ja auch verdauen, irgendjemand muss es verarbeiten, bewerten und Entscheidungen treffen. Und ich finde auch da, ne, so ein gewisser Overload, der entsteht. Und aus Führungssicht frage ich mich, dieses Thema kritisches Denken, aber auch priorisieren, bewerten, was ist wirklich gut und wichtig und was ist nicht so gut, nicht so treffend, nicht so wichtig, gerade wenn es alles so viel wird und so schnell wird. Das sehe ich irgendwie da auch schon so ein Thema. Ne? Wenn du so auf aufgabenorientierte Führung schaust, was sind denn das für Skills, die es in Zukunft da tatsächlich mehr brauchen wird? Die, so wo man jetzt schon merkt, so nach und nach, da müssen Führungskräfte mehr ran, damit dieses KI-Zeitalter für uns tatsächlich produktiv und wirksam wird und nicht zu einem chaotischen Overload führt.
Ja, also das erste Thema, glaube ich, das haben wir jetzt hier gerade schon angefangen anzudiskutieren, ist dieses wirklich, wie erhalte ich bei Menschen diese Reflexionskompetenz? Weil können tut das jeder. Das ist nichts, was, klar, ich kann irgendwie noch ein bisschen sagen, hier ist ein Framework, es gibt zum Beispiel so ein Prüfe-Framework, was einem sagt, mach erst einen Plausibilitätscheck, also hör erstmal auf dein Bauchgefühl, kann das irgendwie stimmen. Dann mach Recherche, überprüfe das, suche, falsifiziere, also such noch Gegenargumenten und entscheide dann, ob du das übernimmst. Das wäre mal so ein Framework. Das kann ich natürlich meinen Leuten sagen, aber das muss man ja sagen, das ist nichts komplett Neues. Das ist der erste Schritt, aber der zweite Schritt ist, wie stelle ich wirklich sicher, dass wir in einem Arbeitsalltag, der, wie du gesagt, immer vollgepackter ist, die Leute trotzdem dann noch diesen extra Schritt machen und die KI challengen. Also es gibt zum Beispiel ein sehr schönes Experiment, was verdeutlicht, wie schnell wir da reinfallen. Das ist von einer Gruppe, ein Forscher, der heißt Robinette. Und was die gemacht haben, ist, die haben sich so kleine Roboter angeschaut, die eigentlich dafür da sind, in Hochhäusern, wenn so Notfallszenarien sind, also es brennt oder so, die Leute möglichst schnell aus diesem Hochhaus rauszuleiten. Das waren diese Roboter, die funktionieren so mit Licht und zeigen dann den richtigen Weg. Und in dem Experiment haben sie halt die Versuchspersonen in so einen Raum gesetzt, haben gesagt, hier ist dieser Emergency-Roboter, der stand da halt rum und dann mussten die da irgendwie Aufgaben machen. Und da kam Alarm und dieser Roboter macht, was er tut, er fährt da raus und dann zeigt er aber in so eine ganz dunkle Ecke, wo es echt qualmig aussieht und nicht so richtig vertrauenswürdig. Und man könnte auch einfach nach links rausgehen, wo man hergekommen ist, wo man ja weiß, dass der Ausgang. Und fast alle Versuchspersonen folgen trotzdem diesem Roboter und rennen da in diese dunkle Ecke, wo der Qualm ist. Und das muss man sich, glaube ich, einfach klar machen, dass man denkt, ja, man selbst wäre immun dagegen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn es hart auf hart kommt, würde man auch in den Rauch gehen. Das bedeutet, hier ist wirklich die zentrale Führungsaufgabe, wie incentiviere ich die Leute so, dass sie dann, wenn sie ihre KI-Skills alle können, die nicht nur nutzen, sondern die vor allem auch ganz bewusst nicht nutzen, um diese menschliche Überprüfung reinzubringen.
Finde ich erstmal ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und das Gleiche, also da geht es ja im Zweifel auch mal um Leben und Tod. Ne? Also das ist ja, wenn man es jetzt wirklich dann so weiterdenkt, mal nicht nur irgendwie so ein kleiner Test, sondern wirklich irgendwie Katastrophenszenarien. Ich finde, wenn man das jetzt in so einem medizinischen Kontext oder so überträgt, auch da, wenn man jetzt ein paar Jahre in die Zukunft schaut, die KI trifft Entscheidungen, was wird noch hinterfragt, welche Diagnosen, welche vielleicht tatsächlich auch Behandlungsformen. Auch da, glaube ich, würde man sich hoffen, dass da noch ein Mensch daneben sitzt und kritisch hinterfragt. Aber genauso natürlich auch in jedem Unternehmen irgendwo. Die Frage ist wirklich, finde ich, wie wir das schaffen, als so eine Fähigkeit, finde ich, auch vielleicht so eine gemeinsame Qualität und so ein gemeinsames Ritual irgendwie zu kultivieren. Was ist natürlich ja erstmal immer, ich habe so das Gefühl, gegen so ein bisschen gegen unsere Natur. Also wir tun was, was ja anstrengend ist. Eigentlich ist das Ergebnis schon da. Irgendwie könnte ich jetzt auch meinen Kopf ausschalten, aber nee, ich muss den Kopf jetzt nochmal einschalten oder wir, um nochmal wirklich zu gucken, so passt das oder gibt es eine andere Perspektive? Ist irgendwo etwas mit dabei, was ich nicht verstehe oder was für uns gerade nicht so anwendbar ist? Hast du noch einen Tipp, gerade wenn man jetzt mal so auf einen Teamkontext oder wie er Führungskontext schaut, wie kann man es vereinfachen, ritualisieren, ermutigen, dass dieses vielleicht auch tatsächlich ja kritische Denken dahinter zu einer alltäglichen Qualität wird.
Also was ein schöner Ansatz wäre natürlich, dass man einfach, wenn man, weiß ich nicht, ein regelmäßiges Teammeeting hat, 5 Minuten pro Woche darauf verwendet, dass, weiß ich nicht, ein Teammitglied seinen KI-Fail der Woche teilt. Also dass man einfach auch diese negativen Anwendungsfälle immer bewusster macht. Was das nämlich auch macht, ist, es gibt ganz interessante Forschung dazu, wie viele Leute eigentlich heimlich KI nutzen, weil tatsächlich sehen wir, dass die Menschen, wenn sie wirklich oft sagen, öffentlich sagen, dass sie KI benutzen, oft als weniger kompetent und auch weniger motiviert wahrgenommen werden. Und das ist ja total interessant, dass man auf der einen Seite sieht, objektiv betrachtet steigt die Produktivität, subjektiv betrachtet gibt es noch total viele Vorbehalte gegenüber KI-Nutzung. Deswegen glaube ich, ein erster Schritt erstmal ist überhaupt, dass man das in einem Team sichtbar macht und wirklich darüber redet, dass KI benutzt wird und was für Fehler damit auch passieren. Weil wenn ich das nur alles immer heimlich mache, dann kann ich natürlich auch gar keine Kultur schaffen, in der so eine regelmäßige kritische Hinterfragung überhaupt zum Alltäglichen gehört.
Wir pausieren kurz das Gespräch für einen Hinweis in eigener Sache. Leading Well steht für Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Aber wir sprechen nicht nur im Podcast über Zukunftsthemen. Wir merken auch in unserer direkten Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden, dass es dringend Fähigkeiten braucht, um in einer beschleunigten, einer digitalen Welt wirksam zu führen und zusammenzuarbeiten. Deswegen arbeiten wir sehr, sehr eng mit Unternehmen bei der Entwicklung von sogenannten Future Skills zusammen. Ob das Change Competence ist oder Resilience, emotionale Intelligenz oder psychologische Sicherheit, aber auch die zukunftsfähige Zusammenarbeit von Mensch und Technologie. Wir begleiten unsere Kunden dabei, genau solche Zukunftskompetenzen zu stärken und das in ganz vielfältigen Formaten, vom Online-Impuls bis zum einjährigen Führungsprogramm. Schau einfach mal auf unserer Homepage vorbei, www.benjaminrolf.de, für mehr Infos oder buche dir einfach direkt ein Kennenlerngespräch für einen unverbindlichen Austausch. Alle Infos, alle Links findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Kennenlernen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserem Gespräch. Wie bewerten wir, was denken wir über KI-Nutzung eigentlich heute und wie offen können wir damit auch umgehen? Irgendwie, ja, also ich musste da auch gerade so an das Thema psychologische Sicherheit denken, ne? Wenn sich die Menschen nicht sicher fühlen, zu teilen, was ihr Weg hin zu einem Ergebnis war, dann wird es bestimmt auch irgendwie einen Einfluss haben, am Ende dann wiederum auf das Ergebnis als solches, weil wir viel, viel schwieriger auch in Sparring gehen können und voneinander lernen können oder auch wissen, nicht so richtig wissen, was wir bewerten. Ne? Bewerten wir jetzt ein KI-Ergebnis oder bewerten wir die wirklichen Gedanken, die jetzt sich eine Person schon gemacht hat? Irgendwie ändert das ja schon so ein bisschen was. Also finde ich ganz, ganz spannend. Zeigt aber irgendwo auch, dass es doch noch nicht so richtig angekommen ist in vielen Teams in der Arbeitskultur, oder? Wie würdest du das so werten, auch diese genau solche Beobachtung?
Absolut, ich würde das 100% unterschreiben. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Diskussion halt im Moment sehr technisch geführt wird. Also es gibt irgendwie diese Idee von, ja, jetzt braucht jeder AI-Literacy, also irgendwie die Kompetenz, mit KI umzugehen, was sehr sich auf so technische Prompts und weiß ich irgendwie, dass ich da auch ethisch fragwürdige Dinge tun kann und sich sehr auf dieses Technische konzentriere. Und dann ist das zweite große Anwendungsfeld, dass jeder irgendwie überlegt, in welchem meiner Geschäftsprozesse kann ich KI einsetzen. Das sind beides natürlich wichtige Sachen, aber dieser dritte Punkt, über den wir jetzt hier die ganze Zeit reden, nämlich was macht das eigentlich mit der Zusammenarbeit? Reden wir in unserem Team darüber, wie wir das benutzen? Reden wir darüber, was gut läuft und was aber auch vielleicht schwierig ist? Das fällt total hinunter, weil man sich auf diese technische Seite so konzentriert. Und ich glaube, dieser Zusammenarbeitspunkt ist aber ganz, ganz wichtig. Wir sehen zum Beispiel, dass wenn man, je mehr KI man benutzt und wenn das nicht richtig transparent ist, wenn die Leute nicht richtig verstehen, was da passiert, dann objektifizieren die andere viel mehr. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt im Recruiting arbeite, eine totale Gefahr. Ist ja toll, wenn ich jetzt alle meine CVs irgendwie mit KI screenen kann und die Bewerber spielen dann ihre Tricks und machen da weiße Texte rein. Also da konzentriert sich dann diese Diskussion auf diese technische Lösung. Aber der Fakt, dass wir überhaupt jetzt über so Sachen reden wie, oh, wie trickst der Bewerber die KI aus und wie kann ich als Unternehmen dann wieder den Bewerber austricksen, das zeigt ja schon, dass wir total verlieren, worum es eigentlich geht, nämlich Menschen einzustellen. Das bedeutet für mich, sehe ich eine große Gefahr darin, dass wir wieder daran denken müssen, dass es ein Tool ist, aber dass wir den Menschen damit nicht noch mehr zum Objekt machen und auch, das sieht man nämlich auch, unethische Entscheidungen sehr gerne an KI auslagern.
Und so tun, als wären die Entscheidungen, die KI trifft, alle hyperneutral, ne? Am Ende des Tages.
Ja, und auch da ist der Mensch auch wieder ein Problem, muss man ehrlich sagen, weil natürlich die KI ist gebiased, das stimmt absolut, oft stimmt das, gibt es viele Beispiele für, aber genauso sieht man einen sogenannten Selective Adherence Effekt. Was das bedeutet ist, man sieht, dass Menschen vor allem dann auf die KI hören oder genau dann die Empfehlungen der KI umsetzen, wenn sie eigene Stereotype bestätigen. Es gab zum Beispiel so einen Skandal um so niederländische Verwaltungsmitarbeiter, es ging irgendwie so um Kinderbetreuungsgelder und die haben den algorithmischen Rat dann halt häufiger befolgt, wenn das ihre Stereotype dazu entsprochen hat, dass das sowieso die Arten von Menschen sind, die hier irgendwie Gelder hinterziehen und haben dann eher Gelder gestrichen. Und das ist natürlich eine große Gefahr, wenn man dann nicht nur sagt, ja, die KI ist irgendwie gebiased und dann kommt irgendwie noch ein gebiaster Mensch dazu, dann haben wir irgendwie den Super-GAU da zusammen. Das bedeutet, auch da, glaube ich, muss man nochmal viel mehr darüber reden, wie wir damit arbeiten wollen.
Klingt auch so, wir bauen uns eigentlich so eine super Echokammer nochmal für uns selbst, die uns im besten Fall nur noch selbst bestätigt und dabei vielleicht den einen oder anderen Prozessschritt abnimmt. Ich muss aber kurz mal einschieben, du hast mir gedanklich ein neues Feld eröffnet, Bewerbungen, die geschrieben werden mit weißem Text, damit ich da irgendwo von der KI besser ausgewählt worden sind. Wahnsinn, habe ich noch nie gehört, aber das ist schon...
Ja, das ist natürlich ein naheliegender Trick. Also wenn man weiß, dass das Unternehmen KI benutzt, kann ich ja einfach in schwarz irgendwie was hinschreiben und dann mit weißer Schrift zum Beispiel Harvard-Uni reinschreiben oder mir halt irgendwelche Skills zu dichten, damit ich einfach durch dieses automatische Screening durchkomme. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist der falsche Punkt, wenn wir uns dann darauf konzentrieren, weil inzwischen gibt es auch schon wieder andere KI, die diesen Trick mit dem weißen Text auch raus hat und den übergeht, indem sie zum Beispiel mit Screenshots arbeitet.
Ja, spannend. Aber trotzdem, also ich finde, man genauso das, was es für mich nochmal unterschreibt, ist so dieser Punkt, eine Maschine wirkt auf gewisse Art und Weise und wir im Zweifel überlegen dann manchmal sogar, wie überlisten wir jetzt diese Maschine wiederum. Das ist immer die Frage, ne? Wohin bringt uns das wirklich? Aber ich will mal mit dir gerne weiterspringen. Wir haben uns gerade mal das Thema den Job gut machen, also aufgabenorientierte Führung geschnappt. Und ich fand es schon mal super spannend auch zu schauen, wohin es geht, was es braucht für Führung auch in Zukunft. Welche weiteren Führungsfelder, du hattest ja vorhin noch ein paar genannt, sind da noch und wo siehst du auch eine Verschiebung der Fähigkeiten, die es braucht?
Als zweiten großen Punkt haben wir dieses Thema Beziehung gestalten als Führungskraft. Und da ist oft so ein großes Missverständnis, weil man nämlich sehr schnell immer so hört, dieses ja, das wird bei Menschen bleiben. Empathie, das kann eine KI nicht. Da muss man sich mal die Forschung ansehen, weil wenn man sich die Forschung ansieht, haben wir inzwischen sehr viele Studien, die zeigen, wenn man das nicht weiß, man kommt in so ein Labor und dann wird einem gesagt, hier, man hat ein Problem, jetzt darf man mit jemandem darüber reden Und je nachdem, ob man jetzt zufällig der Gruppe zugeordnet wird, die mit einem Menschen redet oder mit einer KI, hat man dann halt diese Konversation. Man hat diese Konversation über Chat, also man sieht das jetzt nicht, dass da ein Mensch sitzt. Und die einen aber wirklich, haben wirklich einen Menschen, die anderen haben die KI. Und wenn man dann nachher schaut, mit einer großen Stichprobe, was sagen die Leute so nachher, schneide die KI immer besser ab. Die Leute fühlen sich mehr zugehört, besser verstanden, haben eine bessere Problemlösung und zeigen sogar auch danach mehr Verhaltensänderung als bei einem Mensch, dessen Job das sogar ist. Also sogar menschliche Therapeuten werden von der KI inzwischen übertroffen. So, jetzt kommt aber der Haken an der Sache. Das Ganze funktioniert nur, solange ich nicht weiß, dass da auf der anderen Stelle die KI sitzt. In dem Moment, wo man Menschen das sagt, geht dieser Effekt weg. Und das ist ja spannend, weil das bedeutet auf der einen Seite erstmal dieses Argument, KI kann nicht Empathie, kann man so nicht halten. Die kann es besser als der Mensch. Und der Grund ist eigentlich, dass sie witzigerweise genau das Gegenteil von Empathie macht, so ein bisschen. Die KI fragt halt immer weiter nach. Und das ist so ein bisschen diese Sokrates-Methode, dass sie quasi einfach durch das Fragen der das Problem hat, immer mehr dazu bringt, sein Problem selber zu erkennen. Menschen allerdings neigen sehr viel schneller dazu, Ratschläge zu geben. Sie hören sich ein bisschen vom Problem an und dann erzählen sie irgendwie, was bei ihnen selbst geholfen hat oder machen tolle Vorschläge, was funktionieren kann, was ja auch sehr gut gemeint ist. Und die KI macht das eben nicht. Deswegen funktioniert das mit der Empathie in dem Sinne oder was Menschen als Empathie wahrnehmen, besser bei der KI. Die langfristige Frage ist jetzt natürlich, wenn das so objektiv schon mal besser funktioniert, wie wird das in Zukunft sein, wenn man dann weiß, dass man mit einer KI redet? Und auch da sagen dann ganz viele, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da muss man aber mal in dieses Rabbit Hole einsteigen, zu gucken, wer zum Beispiel alles schon KI als Partner oder Partnerin hat. Gibt es schon eine riesige Gruppe an Menschen, die sagen, ich bin mit einer KI zusammen. Oder wie viele ich auch schon getroffen habe, die gesagt haben, ich habe mir eine KI programmiert, mit der ich über meine Probleme diskutiere. Ich habe da irgendwie gesagt, was mein Hintergrund ist und jetzt rede ich mit der jeden Tag. Das darf man echt nicht unterschätzen. Das heißt, ich glaube, so diese Idee, die Führungskraft mit den Beziehungen, das bleibt nur bei Menschen, das ist zu kurz gedacht, weil gleichzeitig muss man ja auch sagen, wir haben einfach sehr viele schlechte Führungskräfte. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt die Top-Führungskräfte, die wirklich geliebt werden und gut in ihrem Job sind, alle ersetzen, sondern dass wir einen Großteil der Leute haben, die einfach auch gar nicht zufrieden mit ihrer Führungskraft sind und die ganz bestimmt lieber mit einer KI reden, als sich von ihrem Chef anschreien zu lassen oder ihrer Chefin. Also bei dieser beziehungsorientierten Führung, glaube ich, wird die eher interessante Aufgabe sein, wie halten wir noch die wirklich guten Führungskräfte und wie bringen wir vor allem auch unsere menschlichen Führungskräfte überhaupt wieder mehr dazu, in Interaktion zu gehen. Denn wir sehen ja, wenn man ehrlich ist, auch die Führungskräfte verstecken sich ganz gerne im Homeoffice, finden das auch ganz angenehm. Und wenn wir jetzt sagen, das bleibt ja bei Menschen, muss man sagen, weil wenn der Mensch auch im Homeoffice sitzt, dann ist vielleicht die KI die bessere Wahl.
Ich habe gerade auch gedacht, das passt eigentlich auch ganz gut zu dem ersten Punkt, den wir hatten. Wiederum so ein bisschen das Thema Akzeptanz steckt ja dahinter. Also akzeptieren wir schon die KI als eine sehr gute Lösung, als einen sehr guten Sparringspartner, auch für emotionale Themen, in der Gemeinschaft so gesehen. Und ich habe so das Gefühl, wir merken schon sehr individuell und ausgewählt, was sie kann und wir vertrauen uns irgendwie an. Aber so diese kollektive Akzeptanz davon, die ist gerade noch nicht da. Es ist aber, glaube ich, erwartbar, dass sie mehr und mehr kommen wird, vermutlich, ne? Diese Akzeptanz. Und ich habe so das Gefühl, wenn die noch weiter steigt, also wenn wir nicht nur, ohne dass wir wissen, dass wir mit der KI sprechen, anerkennen, das ist richtig gut, sondern wir wissen irgendwann, das ist eine KI und fühlen uns immer noch so, dass ja dann irgendwann tatsächlich, und das ist wahrscheinlich gar nicht so weit hin, eine sehr, sehr bewusste Entscheidung auch dafür treffen, ich wähle jetzt meine Coaching-KI eher für ein bestimmtes Problem oder Thema, um eine Idee zu sperren, um über ein Problem, über einen Konflikt zu sprechen, als jetzt tatsächlich so, wie du es formulierst, zu meiner Führungskraft zu gehen oder mich an Kolleginnen und Kollegen zu wenden.
Ja, danke, dass du das so sagst, Benjamin, weil ich finde das sehr, sehr toll und mutig von dir, wie du es formuliert hast. Ganz viele trauen sich das so nicht auszusprechen. Und ich glaube, damit vertut man eine echte Chance, wenn man irgendwie sich dieses einredet, ja, das wird bei mir bleiben als Mensch. Weil man muss ja sagen, wenn man das wirklich realistisch so sieht, dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass man mal ernsthaft darüber nachdenken muss, was bleibt bei den menschlichen Führungskräften? Und das ist, dass wir diese wirklich guten Führungskräfte, die echt darin gut sind, Menschen zusammenzubringen, und zwar nicht nur im One-on-One, sondern wirklich so in so einem Wir-Gefühl, dass wir das eigentlich viel mehr brauchen, dass wir gleichzeitig aber eine Generation haben, die jetzt in die Arbeitswelt kommt, die sehr viel nur noch digital kommuniziert, die sehr selten den Telefonhörer in die anruft, und die ganz viel irgendwie über Textnachrichten und sonst was macht. Das heißt, wir müssen wirklich Führungskräfteentwicklung, glaube ich, wieder ganz anders denken. Und in dem Sinne ist es dann fast schon ein Rückschritt, weil ich glaube, was wieder viel mehr kommen wird, ist, dass wir Menschen vor Ort zusammenbringen und sie wirklich physisch Dinge erleben lassen. Also nicht mehr nur im Klassenraum rumsitzen und irgendwie sich einen Vortrag reinziehen, sondern man wird rausgehen, man wird wirklich wieder Teambuilding als Erlebnis machen. Und Führungskräfteentwicklung in dem Sinne wird nicht weniger wichtig, sondern viel, viel mehr wichtig, aber auch wieder viel, viel anstrengender vielleicht, weil es einen aus der Komfortzone bringt, aber auch direkter, ehrlicher.
Ich dachte auch gerade, also ich kann deinen Gedanken da sehr, sehr gut folgen, weil wenn ich mir vorstelle, diese Zukunft mit KI findet im Homeoffice, im Chat statt, genauso wie ich mit meinem Team über ein Screen im Chat irgendwie so kommuniziere, da wird vermutlich irgendwann der Kollege oder die Führungskraft tatsächlich nicht mehr so richtig gut, ich nenne es mal so, mithalten können. Ne? Also die Wertigkeit von dem, es geht ja auch um Verfügbarkeit. Ne? Wer ist wann verfügbar? Wer gibt mir eine schnelle Antwort? Wer hört wirklich zu? Zum Beispiel, wem kann ich vertrauen? Und wenn ich das dann wirklich einfach nur über meinen Laptop mache oder über mein Smartphone, genauso wie ich auch mein KI-Tool nutze, dann ist, glaube ich, ja, die Hürde gar nicht so groß, wirklich tatsächlich zu sagen, ich mache das alles mit meiner KI. Und dann stellt man sich ja wirklich die Frage, was ist der andere Raum, den wir schaffen müssen, wo vielleicht auch eine andere Wertigkeit entsteht und also diesen Wertigkeitsgefühl von, ich möchte hier mit diesen Menschen Zeit verbringen, außerhalb des digitalen Raums, vielleicht auch im digitalen Raum, aber in irgendeiner anderen Form. Und ich merke, dass mich das irgendwie bereichert und weiterbringt. Und auch Vertrauen stärkt. Weil wenn das Vertrauen nicht da ist, wenn ich mich Menschen auch nicht anvertrauen möchte, und da sind wir auch wieder bei Führung, wenn da irgendwo ein bisschen Vertrauen bröckelt, dann würde ich ja immer sagen, so okay, dann wähle ich tatsächlich meine KI, weil da weiß ich so, okay, ist gut, Google und OpenAI können vielleicht mitlesen, aber meine Führungskraft und die Kollegen können nicht mitlesen, wenn ich einmal nicht ablade. Deswegen so, ich finde auch Vertrauen, Vertrauen wird ja so enorm wichtig sein, wenn kein Vertrauen da ist oder Vertrauen bröckelt, dann werde ich mich vielleicht auch weniger tatsächlich auch Menschen anvertrauen, oder? Wie siehst du das?
Total. Und im Moment sieht man noch, dass die Leute auch gar nicht mal so viel Vertrauen immer in die KI haben. Aber das wird natürlich die interessante Frage sein, je nachdem, ja, wie ich auch vom Datenschutz her das betrachte. Wenn ich der dann wirklich vertraue, ist es natürlich dann vielleicht naheliegender, erstmal mit der KI zu sprechen. Und ich glaube, das hat viele Vorteile. Also wenn man zum Beispiel sich Therapeuten anguckt, dann gibt es ja viel zu wenige. Und wenn man jetzt zum Beispiel KI einfach erstmal als Zwischenlösung nehmen kann, bis ich einen Therapieplatz bekomme, ist das ja besser, als nichts zu haben und einfach nur zu warten. Also ich denke, das kann viel helfen. Ich glaube auch gleichzeitig, dass es uns ermutigen kann, tendenziell die Diversität von Menschen wieder mehr zu sehen, wenn wir das wollen. Weil es gibt interessante Untersuchungen dafür zum Beispiel, dass KI einen auch die Menschen kreativer macht. Da hätte man jetzt ja gesagt, Kreativität kann sie vielleicht nicht so. Aber es gibt das in allen möglichen Bereichen, zu Gedichten schreiben, irgendwie Memes machen. Die Leute, die KI als Unterstützung haben, werden im Durchschnitt kreativer, also der Mittelwert steigt. Was aber ganz interessant ist, der Mittelwert in so einer Studie steigt. Also sagen wir, wenn wir jetzt einfach zufällig Leute einladen, dann haben wir vielleicht eine 5-Punkte-Skala. 5 wäre das höchstkreativste, 1 wäre das niedrigste. Wenn wir jetzt einfach die Menschen so dahinsetzen, haben wir vielleicht im Durchschnitt eine 3. Jetzt kriegen die alle eine KI an die Hand, dann kommen wir auf einen Durchschnitt vielleicht von 3,5 oder vielleicht sogar 4. Da wird man erstmal sagen, ist super, im Durchschnitt sind sie alle besser geworden. Stimmt auch. Aber man kann sich jetzt auch noch die Standardabweichung angucken. Das heißt, man guckt sich an, wie hoch ist die Varianz? Wie viele Leute haben von denen, die jetzt eine 3 im Mittelwert haben, eine 1 und wie viele haben eine 5? Wäre immer noch Mittelwert 3. Oder haben alle 2 und 4? Und da sieht man, dass diese Standardabweichung, also diese Varianz mit mehr KI-Nutzung abnimmt. Das bedeutet, wir haben zwar durchschnittlich einen höheren Wert, aber wir haben weniger Out-of-the-Box-Lösungen. Und das ist jetzt interessant für Unternehmen, weil es bedeutet, ich kann mich KI nicht verschließen. Ich will ja nicht, wenn alle von der 3 auf die 4 gehen, dann trotzdem bei meiner 3 hängen bleiben und sagen, oh, aber ich mache alles mit dem Menschen. Aber gleichzeitig muss ich mir eine gute Balance finden, wann ich out of the loop mache, also wann ich den Menschen raushole aus der KI-Loop, um überhaupt noch eine Chance auf so Out-of-the-Box-Lösungen zu haben. Denn die sind ja das, was dann wirklich neue Geschäftsmodelle sind oder noch mal sowas radikal anderes. Und das ist eine interessante Führungsherausforderung, weil das bedeutet dann zum Beispiel, dass so Neurodiversität ein totales Asset werden kann. Wenn ich einfach ganz anders denke und ganz unvorhersehbar denke, ist das vielleicht genau das, was dann eben ein Unternehmensvorteil sein kann.
Das Unerwartbare, ne, dahinter, weil ich dachte auch so, ich meine, natürlich haben wir vielleicht schon mal alle KI genutzt und dachten so, oh, das war gerade eine gute Idee und trotzdem wird ja eigentlich das Bestehende in gewisser Form Mix und Match reproduziert erstmal. Und wieder Raum zu schaffen, Menschen zusammenzubringen, um etwas nicht Erwartbares zu schaffen in einem Unternehmen. Ich finde, das ist schon ein Wert, den ich sehe, auch in Zukunft und der wahrscheinlich auch erstmal auf einer gewissen Weise außerhalb dieses KI-Loops tatsächlich irgendwo so stattfinden kann. Und wo wir ja schon sehen, auch eine spannende Führungsaufgabe eigentlich, ne? Und wenn man es jetzt mal so ein bisschen zusammenführt, mal noch diese beiden Punkte, also vielleicht Beziehung und Innovation. Was kann das bedeuten? Also ich habe so das für mich die Frage auch im Kopf gehabt, wenn ich so drüber nachdenke, es macht ja keinen Sinn, mich als Führungskraft zukünftig in so einem Wettbewerb mit einer KI zu sehen. Ne? Also wer kriegt jetzt da mehr Share of Attention oder Share of Time der Mitarbeitenden? Will ich das als Führungskraft oder KI? Ich habe ja eher so das Gefühl, es geht dahin, neue, andere Räume zu schaffen. Wie könnte das so aussehen? Ein paar Gedanken hast du ja schon dazu geteilt. Ne? Beziehungen, Innovation, Gestalten, Stärken. Wohin kann das da so in Zukunft gehen?
Also ich glaube, ich würde jeder Führungskraft, die sich dafür interessiert, einfach nochmal die Lektüre von Hartmut Rosa empfehlen. Weil der hat ja dieses schöne Resonanzkonzept eingebracht und hat gesagt, Resonanz, das ist eigentlich so dieses Mitschwingen von Menschen. Das können wir nicht erzwingen. Wir können die Voraussetzungen schaffen. Ich kann zum Beispiel zu einem Konzert gehen und kann hoffen, dass es mich ergreifen wird. Aber ich weiß es nie 100%. Ich kann mich nur in diese Situation reinbringen und das ist oft eine unperfekte menschliche Situation, weil es eben diese Unverfügbarkeit hat, die du angesprochen hast. Es könnte passieren, aber ich habe nie diese 100%ige Wahrscheinlichkeit. Eine KI antwortet mir 100%. Ein Mensch tut das eben nicht. Und diese Idee, dass ich als Führungskraft eigentlich die Aufgabe habe, dieses Mitschwingen zwischen Menschen, dieses ich fühle mich ergriffen davon, dass ich ein Teil von irgendwie einer größeren Idee bin. Das zu schaffen bedeutet genau das, was du vorhin auch schön beschrieben hast. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, dass wir im Homeoffice alle vor unseren Bildschirmen sitzen und uns auf einmal ergriffen fühlen und denken, boah, dieses Unternehmensziel, das muss ich jetzt aber erreichen. Sondern das bedeutet ja realistisch, dass ich es schaffen muss, die Leute, wenn sie dann zusammenkommen, ich bin nicht dafür, dass wir jetzt irgendwie wieder Office-Pflicht einführen oder so, aber dass ich trotzdem ab und an Räume schaffen muss, wo Menschen zusammenkommen, wo sie wieder dieses Mitschwingen erleben. Und es ist ja auch interessant, sich das anzugucken, dass wir evolutionär auch irgendwie entstanden sind. Natürlich können wir alles digital machen, aber man sieht zum Beispiel, dass sich die Gehirnwellen von Menschen aneinander angleichen, wenn die länger in einem Raum zusammen sind und miteinander interagieren. Und das ist jetzt virtuell nicht so möglich. Also irgendwas ist noch in diesem menschlich miteinander Zusammensein, was die künstliche Intelligenz halt auch als einziges nicht ersetzen kann. Und das bedeutet, als Führungskraft würde ich mir ganz genau überlegen, wie ich solche Momente wieder mehr schaffen kann. Und damit sind wir dann doch wieder bei sozialer Kompetenz und dem, was wir schon angesprochen haben, wo sich viele vielleicht im Moment eher hinter den Bildschirmen verstecken und eher, ja, wenn man sich auch die Studien anguckt zu Kindern, die schon viele motorische und soziale Auffälligkeiten sehen, was dann ein Punkt ist, den man echt angehen muss.
Ja, Resonanzräume, ne? Finde ich, fasst es wirklich enorm gut zusammen. Und egal, ob wir, glaube ich, Beziehungen, Vertrauen stärken wollen oder Möglichkeiten schaffen, wo Zufälle entstehen können, das Unverfügbare vielleicht dann doch mal verfügbar wird im Sinne einer unerwartbaren Idee eventuell. Oder auch, ich finde natürlich, ne, für so eine, du hast es auch ergriffen, ne, Emotionen, sich angesteckt fühlen von einer Idee in einer gemeinsamen Zukunft, das braucht so eine Räume. Ne? Und ich glaube, wer das schon mal so erlebt hat, weiß auch, das ist in einem Zoom-Meeting schwieriger als in einem gemeinsamen Raum, definitiv.
Ich freue mich auch total darauf, weil das bedeutet ja auf der anderen Seite, wir haben das auch schon mal kurz im Vorgespräch angesprochen, dass so diese Automatisierung von so langweiligen Aufgaben ja eigentlich auch eine tolle Möglichkeit ist. Also ich würde mir wünschen, John Maynard Keynes, der hat ja schon vor langer Zeit uns die 15-Stunden-Woche versprochen. Leider ist sie nie gekommen. Ich glaube, er hat selber keine Kinder gehabt, aber er hat es sich ja für seine, glaube ich, Enkelkinder gewünscht. Und da er selber keine Kinder hat, hat man dann irgendwann mal von seiner Schwester, glaube ich, die Enkelkinder gefragt. Und die eine war Psychotherapeutin und die hat gesagt, ja, so 50 Stunden ist realistisch. Und der andere war Professor und hat noch mehr gearbeitet. Also die waren noch weit weg von seinen 15 Stunden. Und ich glaube, diese 15 Stunden werden auch nicht kommen. Weil dazu haben wir viel zu viel Forschung auch über so Rebound-Effekte, also dass die Leute dann neue Arbeit bekommen, wenn sie irgendwie alte Arbeit ersetzt bekommen. Oder auch das Produktivitätsparadoxon, also der Informationstechnologie, wie wir sehen, das wurde immer versprochen. Jedes Mal wurde gesagt, ah, dann haben wir alle nichts mehr zu tun, das passiert nie. Aber mit diesem Wissen im Kopf bedeutet das ja, ich weiß eigentlich oder meine Aufgabe ist, ich denke schon jetzt darüber nach, wie kann ich langweilige Aufgaben automatisieren, wie kann ich Prozesse optimieren. Aber ich muss gleichzeitig auch darüber nachdenken, wie vermeide ich, dass ich die da mit anderer sinnfreier Arbeit oder nicht so spannender Arbeit fülle, sondern vielleicht diese Chance dann wirklich nutze, um dann auch coolere Arbeit da rein zu tun.
Total. Und das finde ich, ist ja wirklich etwas, also ich habe da auch mit dem Jonas Geißler zugesprochen gehabt, so diese Aufgabe, auch diese Zeiträume zu gestalten in dem Sinne. Und das ist ja auch etwas, wo wir gar nicht erst warten müssen, dass die KI jetzt so super jetzt nochmal irgendwie viel, viel mehr kann, sondern das ist ja etwas, was wir heute schon tun können. Ne? Also vieles von dem, was wir bisher besprochen haben, ist ja in dem Sinne auf so einer menschlichen Arbeitsebene gar kein Rocket Science, ne? Aber trotzdem braucht es, es braucht die Zeit, es braucht die Ruhe, es braucht die Gemeinsamkeit und ich finde auch immer die persönliche Hingabe und Aufmerksamkeit auch einer Person, ne? Auch in diesem Moment diese Räume so zu nutzen. Und da sind wir vielleicht auch gerade so ein bisschen so in einer Übergangsphase, weil alle so überlastet sind, so gefühlt, ne? Überfordert, überkippt mit KI und vielen anderen Dingen. So, wir sind so zwischen zwei Welten gerade gefühlt, es ist so unaufgeräumt. Vielleicht ist das so der Schritt der nächsten Jahre, mal ein bisschen aufzuräumen, damit tatsächlich irgendwie es auch noch in Anführungsstrichen einfacher wird, tatsächlich auch diese Räume auch mit gutem Gefühl zu nehmen.
Total. Mit meinem Kollegen Stefan Janssen haben wir auch ein kleines Buch geschrieben, das heißt Die Arbeit. Und da sagen wir eigentlich, wenn man genau dieses Gefühl hat, alles ist zu viel, irgendwie alles ist so neu, haben wir den schönen Claim, Historie gegen Hysterie, also man kann einfach mal in die Geschichte zurückgucken und das Schöne ist, bei jeder technischen Innovation, die wir hatten, kamen immer dieselben Narrative, dass wir entweder die große Sorge, dass wir bald alle ersetzt werden, dass keiner mehr was zu tun hat, dystopische Vorstellungen, die Welt geht untergehen, jedes Mal wieder, zum Glück ist es noch nie passiert, wir sind immer noch da, ich glaube, das kann einen ganz schön beruhigen.
Brauchen ja alle ein bisschen Zuversicht in dieser Zeit. Fabiola, gab es noch eine dritte Ebene, auf die wir springen können? Wie können wir Führung noch betrachten in Zukunft und was sich durch KI verändert?
Als letzten Aspekt haben wir natürlich noch so diesen Aspekt so von veränderungsorientierter Führung oder irgendwie Mut auf auch die Zukunft zu machen. Und das, glaube ich, ist tatsächlich sehr wichtig, weil jetzt schießt das sehr schön an das, was wir gerade gesprochen haben, dass man viel so Negativmalerei sieht oder auch Führungskräfte selbst sich in diesem Operativen verlieren. Und ich glaube, so Zuversicht als Zukunftskompetenz ist was total Wichtiges, was wir einfach auch brauchen, dass Führungskräfte diese positive Vision auch für sich selber haben und sehen können. Und damit sind wir bei diesem Punkt auch wieder, sich rauszunehmen, dass man sich ganz bewusst auch diese freien Räume nimmt. Das klingt immer so einfach und dann macht man es irgendwie doch nicht. Aber dieses so opt out to think, also sich zu denken wirklich, es ist mein Job als Führungskraft, dass ich mir diese Zeit nehmen muss, um einfach auch wieder größere Ideen zu haben, wird eine ganz wichtige Kompetenz, die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf.
Ja, tief nachdenken. Ich finde, auch mal hinterfragen, glaube ich, den Weg, den man geht. Es schließt auch ganz gut an diesem kritischen, vielleicht alltäglichen, ich finde so dieses kritische Nachdenken, was wir vorhin hatten, das ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen das alltägliche kritische Hinterfragen, aber so das Big Picture, ne, vielleicht irgendwo auch zu sehen, die Zusammenhänge zu sehen und auch eine Richtung festlegen zu können, in die man auch steuern möchte, gemeinschaftlich. Das braucht auch Zeit, die Zeit, um sich so ein bisschen zu finden.
Ja, Günther Jauch hat mal so schön gesagt, Bildung lässt sich nicht downloaden. Und ich glaube, genauso ist es mit der KI und so der Entwicklung als Führungskraft. Ich kann da nicht die KI einen Prompt geben und sagen, hier ist mein Lebenslauf, sag mir, was ich tun soll. Sondern das braucht einfach diese Reflexionsräume.
Ja, total. Und für mich ist das schon alles, finde ich, obwohl wir in eine sehr immer mehr so futuristische, technologiegetriebene Welt gehen, ja fast so ein Gefühl von, wir schaffen uns mehr analoge Räume irgendwo auch. Wir entkoppeln uns auch ganz bewusst von der Technologie, von diesen digitalen Umwelt, um zu denken, um einander zu fühlen, um mal kritisch nachzudenken, um gute Ideen zu entwickeln und das dann in einem vielleicht optimierten, effizienten Rahmen dann gemeinsam wiederum mit der KI auch zu etwas wirksam zu bringen. Ist das so eine Zukunftsidee, die du für dich persönlich dir auch vorstellen kannst oder denkst du da noch in andere Richtungen? Gerade wenn man jetzt mal so über Zusammenarbeit denkt und wie Menschen, Teams mit KI vielleicht in Zukunft und auch Führungskräfte wirklich auch zusammenwirken können.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dieses Zurück ins Reale wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein. Einfach auch, weil wir uns dann sicher sein können, dass der andere auch wirklich existiert und das jetzt gerade kein Avatar ist oder KI-Video, was ich hier sehe. Ich denke auch, dass wir das Ganze auch wieder wahrscheinlich ein bisschen mehr tatsächlich mit Verpflichtung daherbringen. Wie gesagt, ich bin absolut eigentlich gegen Leute zu irgendwas zu zwingen. Aber vielleicht muss man sich an der Stelle dann auch mal selber zwingen, weil wir haben auch ganz viel Forschung dazu, die eigentlich zeigt, wie schlecht wir darin sind, vorherzusagen, was uns gut tut. Zum Beispiel arbeiten Leute eigentlich viel zu oft, wenn sie krank sind. Und wenn man sie dann vorher fragt, dann sagen sie, ja, wenn ich jetzt hier irgendwie so wenigstens 1-2 Stunden E-Mails beantworte, habe ich ein besseres Gefühl, dann habe ich die anderen nicht so hängen lassen und ich habe irgendwie wenigstens ein bisschen was geschafft. Wenn man sie dann danach fragt, wie es denn so war, tritt das eigentlich nie ein. Also es ist dann nicht so, dass die Leute, die dann noch gearbeitet haben, sich wirklich besser fühlen, als die einfach krank im Bett lagen. Dasselbe haben wir mit Homeoffice versus ins Office gehen. Die Leute sind meistens genervt vorher, sagen, ich habe keinen Bock auf den Arbeitsweg und so weiter. Wenn sie dann aber tatsächlich im Office waren, sehen wir oft, dass so dieser positive Effekt höher ist. Das bedeutet, auch hier kann ich mir vorstellen, bei KI-Nutzung, dass man erstmal denkt, warum soll ich jetzt irgendwo hin und muss dann da was selber machen und die Leute in echt sehen und ist ja irgendwie anstrengend, habe ich gar keine Lust zu. Wenn man dann aber muss, dann wird man wahrscheinlich aus dieser Erfahrung rausgehen und das trotzdem gut finden. Das heißt, ich glaube, man darf da dann auch wieder etwas strenger in der Selbstführung und in der Führung von anderen werden, damit man auch sicherstellt, dass das passiert.
Zum Glück bewegen, die anderen Menschen zum Glück bewegen.
Ja, vielleicht ist es auch eine Kulturfrage, dass man einfach eine Kultur schafft, in der das auch entsprechend wertgeschätzt wird, sodass ich das jetzt nicht als autoritären Führungsansatz durchsetzen muss, sondern dass man einfach auch schafft, ein Wir-Gefühl zu kreieren, dass sowas als Wert, diesen echten Austausch auch als Wert etabliert.
Ja, total. Und ich meine, wenn man vielleicht so von so ein bisschen aus so einer Metaperspektive auf die letzten Jahre schaut und vielleicht auch noch so die Jahre, die kommen, mit dazu nimmt, dann bin ich schon ganz gespannt, was für ein Bild entsteht. Und vielleicht ist das aktuell auch wirklich so ein Zurechtruckeln. Natürlich hatten wir so durch die Corona-Phase einen ziemlich großen Schub in Richtung Remote-Arbeiten und Homeoffice und Co. Das wird ja jetzt so nach und nach wieder herausgefordert. Und ich denke schon, gerade so mit diesen Veränderungen, die wir gerade erleben, ist das noch ein gemeinsames Suchen nach dem vielleicht guten, relativ idealen Arbeitskontext, ne, der so auch die unterschiedlichen Bedürfnisse in der aktuellen Zeit vereint, weil Bequemlichkeit ist schön, ne, und natürlich irgendwie gibt es viel Flexibilität und Vereinbarkeit, irgendwie im Homeoffice zu sein, aber in der Arbeit geht es halt auch um andere Dinge, ne, und wie kriegen wir das dann miteinander so ein bisschen balanciert, also die Beziehung, die Innovation, die Leistung, das Gemeinsame mit den individuellen vielleicht auch Bedürfnissen, ne? Vereinbarkeit und irgendwie ein bisschen mehr Flexibilität auch zu haben. Ich glaube, so das ist das große Aushandeln unserer Zeit, was ich gerade sehe.
Total. Ja, und ich würde mir das auch wünschen, dass die Menschen KI irgendwie als Chance wahrnehmen, auch für sich neugierig anschauen, wo kann ich Standardprozesse automatisieren, aber sich dann halt in dieser gewonnenen Zeit nicht irgendwie zurücklehnen und denken, ah, schön, dann chill ich mal und wundere mich dann, dass mein Job ersetzt wird, sondern dass ich diese gewonnene Zeit nutze, um wirklich aktiv mir Gedanken zu machen. Aber was bedeutet das für mich? Wo kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann auch ich in Zukunft noch einen Mehrwert leisten?
Fabiola, da war heute richtig viel mit dabei. Ich finde vor allen Dingen so die drei Orientierungspunkte, die ich sehr, sehr stark für mich mitnehme, aus der Aufgabenorientierung so ein bisschen bezogen. Wie kriegen wir uns mehr in so ein reflektierendes Challenging auch rein und das in den Alltag übernommen als sehr alltägliches Ritual und Kompetenz, finde ich wichtiger denn je. Wir haben über Räume der Resonanz gesprochen, die, glaube ich, auf ganz vielfältige Art und Weise wirken können, ob das beziehungsstärkend ist oder aber auch natürlich dann in Richtung Innovation. Wir haben aber auch über vielleicht so den großen ganzen Blick gesprochen, also ja, Zeit zum tiefen Nachdenken, um Veränderungen auch mit einer guten Richtung zu gestalten, zuversichtlich zu bleiben, gerade in dieser doch sehr wilden und komplexen Zeit. Bei all dem, wenn du jetzt mit einer Führungskraft sprechen würdest, die sagt, kann ich alles sehr gut nachvollziehen, aber wie fange ich an? Was mache ich jetzt? Was sind so ein, zwei Dinge, wo du sagen würdest, hey, schaff mal so ein erstes kleines Momentum für dich, spar dir vielleicht den Prompting-Kurs, den du geplant hattest, und investiere lieber deine Zeit in was anderes. Was könnte das so sein?
Ich denke, wir haben viel davon jetzt schon an so Anregungspunkte gegeben, weil, was glaube ich deutlich geworden ist, es hängt natürlich davon ab, wo ich starte als Führungskraft. Wenn ich jetzt schon alle meine Prozesse optimiert habe und KI schon total Teil meines Alltags ist, dann habe ich einen ganz anderen Startpunkt, als wenn ich jetzt noch nie irgendwie mit einer KI irgendwie zusammengearbeitet habe und gar nicht so recht weiß, was auf mich zukommt. Das bedeutet, je nachdem, wo ich so in meinem Reifegrad der KI-Nutzung bin, würde ich hier unterschiedliche Dinge tun. Wenn ich ganz am Anfang stehe und selbst noch gar nicht so richtig damit rumprobiert habe oder eine sehr negative Sichtweise vielleicht auch habe, dann würde ich jetzt erstmal zum Ausprobieren ermutigen und vielleicht doch den Prompting-Kurs machen, um einfach ein Gefühl dazu zu kriegen, was kommt da auf mich zu. Wenn ich jetzt schon sehr, sehr weit bin und selbst schon total viel benutze, dann würde ich eher dieses Thema angehen, wie können wir das in meinem Team auch wirklich zu einer Kultur machen, wo wir dieses Thema, wie kann man psychologische Sicherheit jetzt umdefinieren auf KI, also so irgendwie psychologische KI-Sicherheit vielleicht. Wie können wir in unserem Team Räume dafür schaffen, dass wir echt uns darüber austauschen, wofür nutze ich es, wo funktioniert es auch gut, wo funktioniert es nicht so gut, wie nutzen wir die neue Zeit, dann würde ich den Schwerpunkt eher darauf legen. Das heißt, ich glaube, mein erster Schritt oder mein erster Rat an die Führungskraft wäre erstmal zu schauen, wie ist genau deine Situation, was ist deine KI-Nutzung bis jetzt und ausgehend davon, wie können wir das jetzt so integrieren, dass du die Zeit, die du theoretisch durch KI nutzen kannst, gewinnbringend so einsetzen kannst, dass du damit wieder das machst, was irgendwie dein Job ist als Führungskraft, nämlich Menschen zu mögen und denen dabei zu helfen, besser zu werden.
Richtig, richtig gut. Wenn jetzt hier noch welche mit dabei sind, die sagen, ich bin jetzt richtig angezündet und ich will da nochmal ein bisschen tiefer eintauchen, wo kann man nochmal mehr über das nachlesen, worüber du so nachdenkst und gerade auch sprichst und sowieso auch ganz viel forscht? Hast du da noch so ein, zwei Hinweise, Tipps und Tricks, die wir vielleicht noch mit in die Shownotes nehmen können für alle Zuhörenden?
Ha, danke, Benjamin, dass du mir diese Steilvorlage hier gibst, dass ich nochmal auf unser schönes Buch hinweisen darf. Die Arbeit, das ist im Brand 1 Verlag entschieden. Das kann man, das ist ganz kurzes Buch, kann man in, würde ich sagen, 2 Stunden locker durchlesen. Das ist der erste Punkt. Und als zweites habe ich mit meinen Kollegen Ralf und Cliff eine Serie bei LinkedIn, die heißt Buster. Das ist eine LinkedIn-Live-Serie, immer am letzten Donnerstag im Monat. Und wir posten gerade die alten Folgen und ab Januar werden wir die neuen Folgen machen. Und dort geht es immer um aktuelle Personalthemen und aktuelle Trends, die wir mit Forschung quasi widerlegen oder zumindest kritisch diskutieren. Und unter anderem ist natürlich auch KI dort ein Thema, aber auch andere Themen wie Gehaltstransparenz, soll man das tun, ja oder nein, Diversity Management. Also da kann man auf jeden Fall kostenlos sehr gerne mal reinschalten.
Ach cool, letzter Donnerstag im Monat, kann man sich schon mal vormerken. Und Mittagszeit, oder was meintest du, wann findet das schon zur Mittagszeit? Ja, sehr, sehr gut. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal dein LinkedIn-Profil mit verlinken, so gesehen, dann kann man das auch nicht verpassen. Und das Buch kann ich auch sehr empfehlen, das habe ich bei mir auf jeden Fall auch schon auf der Couch immer so liegen, dass die freien Minuten, die ich habe, dass ich da auch dann nochmal ein paar Seiten lese. Ich bin eher so der iterative Leser.
Ich hoffe, dafür eignet es sich auch.
Ja, gut. Doch, sehr, sehr gut, finde ich. So mal so 15, 20 Minuten und dann mache ich wieder was anderes.
Sehr schön.
Fabiola, vielen, vielen Dank für den Ausflug, die kleine Entdeckungsreise in die dann doch irgendwo auch Gegenwart und Zukunft, finde ich, von Führung, von Zusammenarbeit, gerade in diesem ja doch sehr spannenden KI-Zeitalter. Man sieht, da wird viel passieren. Ich bin mir sicher, wir werden bestimmt auch nochmal die Gelegenheit nutzen, ein, zwei Jahren zu gucken, wo wir dann tatsächlich stehen. Bis dahin dir erstmal ja viel gute Energie, viel Freude auch bei deiner Forschung und bei dem auch darüber reden und schreiben. Ich finde, das ist gerade eine sehr, sehr wichtige Arbeit, weil man doch merkt, Verständnis zu schaffen, aufzuklären, zu inspirieren in dieser chaotischen Welt ist einfach wichtiger denn je. Also von daher, mach weiter so.
Vielen Dank an dich für das angenehme Gespräch, an die Zuhörer fürs Zuhören und ich hoffe, dass die auch inspiriert sind von deiner Radtour, die jetzt ja ansteht, sich vielleicht ganz direkt in die Resonanz mit der Natur zu begeben.
Dafür wünsche ich gutes Wetter und gutes Radeln. Das war Leaning Well, heute mit Professor Dr. Fabiola Gerpott. Ein Gedanke ist mir aus dem Gespräch besonders hängen geblieben. Ich glaube, was ganz deutlich wird, ist, dass KI uns zwar etwas Arbeit abnimmt, aber sie macht echte Führungsarbeit wichtiger denn je. Ja, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass Führung in Zukunft Räume schaffen muss, in denen sich Menschen begegnen, einander anvertrauen, aber auch gemeinsame Ideen wachsen können. Ja, natürlich müssen wir die Technologien verstehen, natürlich sollten wir auch lernen, was KI für uns tun kann, aber mehr als das müssen wir auch Zusammenarbeit neu denken und Menschen miteinander in Beziehung bringen. Deshalb, wie jede Woche, meine Einladung an dich: Schau dir doch mal diese Woche bewusst eure Zusammenarbeit an. Wo erleichtert KI eure Arbeit bereits heute schon? Wo sorgt sie aber auch dafür, dass Menschen sich voneinander entkoppeln? Und schaffe dann doch mal ein, zwei ganz bewusste Räume, in denen nicht ein fachliches Thema im Mittelpunkt steht, sondern eure Zusammenarbeit, eure Teamkultur und die Beziehung untereinander. Vielleicht ist das ein monatlicher Termin nur für euch als Team. Ein gemeinsames Offsite einmal im Quartal oder regelmäßige Check-ins, in denen ihr konkret über euer Miteinander und euer Zusammenwirken als Team sprecht. Lass mich gerne mal wissen, wie du an dieses Thema rangehst. Ich würde mich sehr, sehr freuen, entweder bei LinkedIn oder hier direkt in den Kommentaren von dir zu lesen.